Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des RW-Pods. Wir haben uns wieder zusammen zu dritt versammelt, um das, was wir in der letzten Folge schon angekündigt hatten, zu besprechen. Also wir sind, ne? Ich bin Markus.
Ich bin Demi.
Und ich bin Stefan.
Ihr kennt uns ja vielleicht mittlerweile.
Klar.
Wir haben heute wieder zwei Themen und diese Unterteilung, die wir ja schon in den letzten Wochen vorgenommen haben und versucht haben, so etwas Form in unsere Sendung zu bekommen und das Ganze dann auch in etwa einer Dreiviertelstunde oder schneller abzuhandeln, dem wollen wir jetzt auch gerecht werden. Und zwar, Demi hat es schon angekündigt, Demi macht heute das größere Thema und befasst sich mit einem Film. Und im Anschluss daran hören wir den zweiten Teil von Stefans schon begonnenem Thema zur antiken Religionsgeschichte. In Ordnung, dass ich das so
gesagt habe? Ja, klar. Erste von 10 Teilen oder so.
zweite Staffel wurde schon beantragt.
Ja.
Und dann würde ich, fangen wir doch gleich an, Demi. Was hast du mitgebracht? Und erzähl mal.
Also mitgebracht habe ich wie angekündigt, einen Film, der da heißt Das erste Evangelium Matthäus auf Deutsch. Auf Italienisch glaube ich Il Evangelio. Ich kann leider kein Italienisch. Il Evangelio
di Matteo.
Ne? Von Pier Paolo Pasolini. Ich werde halt zunächst einmal etwas zur Person sagen und dann auf den Film eingehen. Ich finde, beides ist so ein bisschen verwoben. Mhm. Ich werde keinen großen Exkurs machen drumherum. Ich werde nicht detailliert auf sein Leben eingehen. Und ich werde auch nicht auf einzelne Szenen des Films eingehen, denn das würde auch den Rahmen leider sprengen. Mhm. Tatsächlich werde ich so einen groben Umriss bringen.
Also und eine Inhaltsbeschreibung
mehr oder weniger und ein paar stilistische Details, die ganz interessant sind, finde ich, auch eben religionswissenschaftlich
vielleicht.
Erstmal zur Person. Also Pier Paolo Pasolini ist, man könnte ihn als Literaten tatsächlich, als Lyriker darstellen, der dann im späteren Verlauf das Medium Film für sich kennengelernt hat und quasi für seine Arbeit, für sein literarisches Schaffen eingenommen hat. Mhm. Er wurde 1922 in Bologna geboren und 1975 in Ostia ermordet.
Oh Mann.
Ich glaube, das ist nie wirklich aufgeklärt worden. Es war auf einem Sportplatz und sein Körper war ziemlich geschunden. Man weiß nicht genau, aus welchem Grund. Die einen spekulieren halt, dass es aufgrund seiner sexuellen Orientierung passiert sei. Er ist nämlich bekennender homosexueller Mann gewesen. Mhm. Er hatte sich 1949 geoutet. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen gesprungen damit. Er ist, wie gesagt, 22 geboren. 1943 bis 49 arbeitete er als Lehrer und Schriftsteller. Mhm. Und 47 ist er der Kommunistischen Partei Italiens beigetreten. Also knapp nach dem Krieg. Mhm. 49 hat er sich dann zu seiner Homosexualität bekannt und darauf folgte dann der Parteiausschluss.
Wirklich?
Der Parteiausschluss.
Ja, natürlich. Nicht so kommunistisch.
Überhaupt nicht.
Ja, das ist halt ganz interessant. Ne?
Also, italienischer Prägung.
Ist halt ganz interessant. Ist in der Minderheit so gesehen und
Naja, jetzt war er ja Doppelminderheit, ne?
Doppelminderheit. Kommunist und Homosexueller.
Und Linkshänder vielleicht noch.
Und schrecklich.
Voll doof, ja.
und Intellektueller. Also.
Nein, stimmt. Ist ja auch in der Minderheit.
Oh, Mann. Oh Gott. Oh, okay. Sorry.
Entschuldigung.
Naja, er begann als Drehbuchautor ursprünglich. Ne? Würde man den Sprung halt zwischen Literatur und Drehbuchautor.
So ist er dann zum Film gekommen.
So ist er zum Film gekommen im Endeffekt, über seine Arbeit als Drehbuchautor. Für eben sehr große Regisseure wie Fellini oder Bertolucci. Große Regisseure der 50er Jahre in Italien. Das italienische Kino neben dem französischen ist ja quasi Mitte des letzten Jahrhunderts einfach
Blüte, ne?
Ja, ja,
Blüte,
klar.
Voll. Ja? Ja. Großartig. So. Und Beginn der 60er Jahre hat er dann eben die Liebe zum Film entdeckt, so ein bisschen, mhm, und dies als Medium seiner literarischen, sag ich mal, Aktivität genutzt. Er hat auch, also die Interviewauszüge, die ich mir auch durchgelesen habe über ihn, finde ich, sind sehr geprägt von einer sehr lyrischen Umschreibung und Begründung seiner Filmarbeit. Mhm. Ja, also das ist ganz interessant. Er sagt nicht von wegen, ich benutze die und die Technik, um das und das darzustellen. Mhm. Ja, und die Kameraeinstellung, sondern ich versuchte mich hineinzuversetzen in die Leute. Mhm. Geht ein bisschen in die Richtung der Hermeneutik, die du in der letzten Folge angesprochen hast. Ja, ich versuche meine eigene Sichtweise darzustellen und benutze dann bestimmte, ja, ich arbeite sehr intuitiv,
ja,
im Endeffekt, okay, ne? Mhm. Interessant wird's dann halt bei diesem Film, den er 1964 rausgebracht hat, das erste Evangelium Matthäus. Interessant wird's halt, weil er ist ja selbst Atheist gewesen, mhm, ja, und hat trotzdem einen Film über Jesus rausgebracht.
Mhm.
Ja? In erster Linie würde man denken, warum würde das ein Atheist machen? So.
Mhm.
Viele Marxisten, ehemalige Parteigenossen, haben natürlich dann auch gesagt, interessant, cool, mach das. Das wird dann ja ein politischer Film, beziehungsweise ein antireligiöser Film.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ja, die wurden dann Lügen gestraft. So. Also Marxisten wurden düpiert, mhm, wie aber auch religiöse tatsächlich. Denn was Pasolini getan hat in dem Film ist, er ist sehr textgetreu gewesen.
Mhm.
Er hat das Matthäus-Evangelium als Grundlage dieses Films mehr oder weniger als Drehbuch genutzt. Er hat aber hier und da ein paar Stellen quasi vertauscht. Das sieht man anhand der Szenen im Film. Mhm. Ich will aber, wie gesagt, aus Zeitgründen nicht auf einzelne Szenen eingehen. Mhm. Er hat auch Teile rausgelassen. Er hat eine ganze Genealogie und das Wunderwirken rausgelassen.
Mhm.
Das lässt vielleicht auch darauf schließen, jetzt inhaltlich, dass er, oder von der Intention her zumindest, dass er einfach wirklich den Menschen darstellen wollte. Und ihm geht's nämlich auch, also Pasolini jetzt, geht's auch nämlich um soziale Ungleichheiten. Und dass Jesus nämlich als jemand, als eine Art Revoluzzer daran gegangen ist und gesagt hat, hey, ich stelle Missstände dar, mhm, ja, und nicht mich selbst als Propheten, der jetzt geehrt werden muss, sondern ich gehe dahin und kritisiere Missstände, soziale in erster Linie, ne, vielleicht kann man davon ein biografisches Interesse von Pasolini irgendwie nachsagen,
ja, ja,
und der dann, Pasolini übrigens auch, hat er übrigens auch in Interviews auch gesagt, dass er diese Arbeit von Jesus sehr schätzt, trotz seines Atheismus.
Mhm.
Ne? Dass er sagt, von wegen, er hatte ein gutes Herz gehabt, das ist jetzt frei übersetzt aus einem Interview, er hat ein gutes Herz gehabt, aber radikale Gedanken.
Mhm.
Ne? Das kann man ja, wie man will, interpretieren, ja, vielleicht, also, dass er einfach ein bisschen so einen Revolutionsanspruch hat,
mhm,
und es gut meint. Und um wirklich zum Film zu kommen, der Plot spielt in Palästina, ja,
mhm,
und zeigt den Weg Jesu quasi bis zur Kreuzigung und zur Auferstehung.
Mhm. Und eben immer nach dem Evangelium
Matthäus. Richtig, richtig, mhm, genau. Entsprechend ist der Film natürlich sehr wortkarg.
Mhm.
Ja. Meistens spricht dann nur Jesus,
mhm,
und das halt wenig, mhm, im Film.
Mhm.
Es gibt noch eine hier und da mal eine Stimme aus dem Off, eine Erzählerstimme,
mhm,
die so ein bisschen was verfolgt. Ganz interessanter Punkt. Im Film arbeiteten nur Laiendarsteller.
Mhm.
Ausschließlich. Also einige der Darsteller sind später aber größere, bekanntere Darsteller geworden.
Mhm.
Ich glaube, seine eigene Mutter hat sogar mitgespielt. Und sogar einige Literaten und Philosophen, die später recht bekannt wurden. Zum Beispiel Giorgio Agamben. Mhm. Vielleicht kennt man den, der hat da mitgespielt in einem Film. Damals war er noch Student.
Vor zwei Wochen habe ich mich gerade mit Homo Sacca beschäftigt.
Ja?
Ja, ja.
Das interessant. Ist
ein interessanter Philosoph.
Auch Italiener natürlich. Mhm. Nun, Pasolini hat mal gesagt, dass er das Leben Jesu in diesem Film darstellen wollte, inklusive 2000 Jahre. Rezeption.
Ach so.
Hatte ich nicht ganz verstanden.
Aber jetzt weiß ich auch, was du meintest in Bezug auf Hermeneutik.
Ja. Ja, genau. Mhm. Nämlich, also wenn man ein bisschen filmkundig ist, und das bin ich bei weitem nicht, aber es kann auffallen, dass in einem Film bestimmte Kostüme nicht zeitgemäß sind.
Ach so.
Ja? Mhm. Ich dachte zuerst von wegen, okay, gut, er hat sich aus Kostengründen Requisiten aus anderen Filmen genommen. Mhm. Ja? Die andere aus Zeiten, also vor allen Dingen die Kostüme der Römer, die andere Zeiten darstellen sollen, aber ihm ging es halt wirklich darum, das ist so ein bisschen so eine künstlerische Freiheit, ne? Mhm. Nicht die Epoche detailgetreu darzustellen, sondern eben die gesamte Rezeption innerhalb des Films. Also in Anlehnung an Gemälde, die später entstanden sind im Mittelalter.
Mhm. Ach so, okay,
ja? Verstehe. Also voll deswegen gut, ja. Diese 2000 Jahre.
Ach so, was meint er damit? Ja, ja.
Genau, also im weitesten Sinne, und es ist ja dann lässt sehr viel Freiheit zu. Ihm war es vor allen Dingen auch sehr wichtig, das fand ich ganz interessant, bei den Darstellern auf eine bestimmte Optik quasi, er zielt auf eine bestimmte Optik dieser Darsteller ab. Er sprach in einem Interview von einer von einem präindustriellen Gesichtsausdruck.
Hast du es noch nachgelesen oder drüber nachgedacht?
Ich hab drüber nachgedacht. Ich war mir nicht ganz sicher, wie das aussieht. Ich meine, klar, man sieht es im Film. Ich glaube einfach, das sind dann Menschen, die einfach eher so wettergegerbtere Gesichtsausdrücke haben, so ein bisschen von einer eher
landwirtschaftlichen
Arbeit. Genau, Region kommen. Ich fand das ganz,
ja. Ultra witzig. Das ist,
also, da sieht man auch ein bisschen den Anspruch, ne? Also, es ist ein Laiendarsteller, okay, es ist ein bestimmter Schlagmensch, sag ich mal, der mitspielt. Und,
ja, und das, was du gesagt hast,
denke
ich, darf ich?
Ja, klar.
Er geht halt tatsächlich intuitiv vor.
Ja, sozusagen, absolut, ne? Absolut.
Nein, vielleicht so, Filmtechniker eher sagen würden, okay, wir machen die Kameraeinstellung so und die Szene, die Kamera fährt mit oder irgendwie sowas.
Ja.
Oder heutzutage sind ja alle Kamerabilder immer verwackelt, weil man mittendrin sein soll, anstatt nur dabei.
Was er übrigens aber auch macht.
Er macht es ja ganz anders. Er geht sozusagen vom Phänomen aus.
Ne? Ja, genau. Aber das ist interessant, dass du sagst, mit dem Verwackelten. Also er benutzt Handkameras.
In dem Ach so, echt?
Er benutzt einen dokumentarischen Stil auch.
Ach so.
Darauf wäre ich gleich jetzt eingegangen tatsächlich. Das ist ganz interessant. Also gibt es diverse Szenen, die halt ihn aus nächster Nähe zeigen. Aber es gibt dann auch wiederum im Kontrast dazu ganze, also Totalen. Im Film.
Okay.
Und dieser dokumentarische Stil soll er wiederum auch so eine Nähe aufbauen.
Mhm.
Ja. Und eine Nähe eben zum Menschen.
Mhm. Ne? Ah, ja, okay.
Der ist halt da.
Genau. Kann ich nachvollziehen.
Genau.
Beim letzten Tatort, den ich gesehen habe, war das auch so. Das hat mich total genervt.
Ja.
Welcher war denn das?
Das war
Dortmund?
Dortmund.
Und na, Sonntag.
Ja, genau. Kommt drauf an, wann ihr uns hört.
Hast du ja auch.
Hast du nicht dran gedacht, Stefan, ne?
Nee, voll nicht.
Genau, also einer der letzten Sonntage.
Ja.
Wann war das denn dann? 17. Ja, November.
Mitte des Monats, ja.
Ja, genau. Aber da war das auch so. Dafür sollte man sich auch mittendrin fühlen.
Das ist halt irgendwie, ich weiß, in den letzten
10,
15 Jahren ist das halt in geworden, ne? Dieser vor allem bei Actionfilmen ist dieser Stil halt sehr prominent und
man
kann ihn eben auch
Filme, die in der Regel ab 18 sind, da ist es halt auch in den letzten Jahrzehnten beliebter geworden.
Ja.
Also, und damit meine ich nicht Actionfilme ab 18.
Ja.
Und da, also, ne, Begründer ist, wie heißt der Typ von Fear and Loathing? Hunter Thompson.
Ja.
Hunter Thompson, ja. Ne, der diesen sogenannten Gonzo-Stil geprägt hat. Immer mit der Kamera mittendrin sein. Genau. Gibt ja auch dieses Embedded Journalism in Kriegen.
Richtig,
genau. Wenn man einfach neben dem Soldaten steht, der schießt und filmt und so. Das kommt alles daher. Aber ich wusste überhaupt, also ich meine, von wann ist der Film? 64? Der ist
von 64, richtig.
Schon ganz, ja, erstaunlich, dass er dann auch so Handkameras benutzt hat.
Absolut.
Und das finde ich ganz interessant, wenn es jetzt um Jesus geht.
Ja.
Da kann ich mir schon die Rezeption der damaligen Zeit in Italien vorstellen. Ja, als das nämlich natürlich stark Jesus-gläubige Menschen plötzlich nah an Jesus dran sind.
Ja, genau. Also das Ding ist halt, viele sind halt auch in Italien auf die Barrikaden gegangen.
Mhm.
Jedoch hat der Film auch Preise gewonnen.
Ach so.
Er war sogar für Oscars nominiert.
Aha.
Hat aber keinen bekommen. Er hat einen, ich glaube, einen goldenen Bären bekommen, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Er hat auch katholische Preise.
Ach.
Bekommen, der Film. Das heißt letztendlich, vor allen Dingen im Ausland war er sehr erfolgreich, auch bei Gläubigen, weil er eben keine antireligiösen Nuancen herausstellt, sondern wirklich quasi so eine interpretatorische Freiheit zulässt. Ja? Trotz der dokumentarischen Nähe. Also es ist, ich glaube, da hat er einfach einen sehr guten Job gemacht,
Herr
Pasolini. Und ja, also im Gegensatz, im Kontrast eben zu diesem Film ist ja zum Beispiel 1988 von Martin Scorsese Die letzte Versuchung Christi erschienen.
Mhm.
Und da war das nochmal ein bisschen anders. Also der Film ist von Fundamentalisten, wenn wir wieder dabei wären, oder von strenggläubigen Menschen allgemein, stark kritisiert worden.
Ich kenne ihn leider nicht.
Wirklich ein interessanter Film, weil basiert auf einem Buch, das einen Anfang der 50er erschienen ist, von Nikos Kazantzakis, Die letzte Versuchung, der ein bisschen, das Leben Jesu ein bisschen umschreibt, auf einem gewissen Punkt, ja. Aber darauf will ich nicht eingehen. Ja. Vielleicht kann ich ein anderes Mal darauf eingehen.
Das ist nämlich ein sehr toller Film. Ich wollte auch gerade sagen, überhaupt wittere ich gerade, dass wir uns so fast serienartig mit Filmen beschäftigen könnten, die irgendwie sowas zum Inhalt haben.
Genau, also können wir auch hier
The
Christ auch angucken.
Ja, so. Vielleicht, genau. Und dann, und uns wieder halt auch vielleicht unsere allererste Folge Popkultur wieder in der Hand
haben. Voll gut, ja.
Die zweite Folge vielleicht mal demnächst
rausbringen. Mir fällt nämlich auch, letzte Einhakung, damit du weitermachen kannst, ich dachte gerade so darüber nach, dass man jetzt, wenn man so einen Handkamerastil in Bezug auf Jesus benutzt, was ja eine ganz wichtige Entscheidung ist für so einen Film, dabei fiel mir der Film The Message ein, denn ist auch auf, also es ist ein Film über das Leben und Wirken Mohammeds des Propheten. Und das Interessante an dem Film ist, dass er in zwei Versionen erschienen ist, einmal mit englischen Schauspielern und einmal mit arabischsprachigen Schauspielern.
Ja.
Und eine weitere Besonderheit ist daran, dass man Mohammed, den Propheten, überhaupt nicht sieht. Ja. Sondern die Kamera ist zum Teil Mohammed.
Mhm.
Und da hat man auch wieder eine Kamera, die sich in Bezug auf den Hauptdarsteller verhält.
Also eine Ego-Perspektive.
Genau. Und Anthony Quinn, der Schauspieler, spielt Abu Bakr, den Vertrauten Mohammeds. Und der hat dann sozusagen die Hauptrolle. Weil ja Mohammed selbst immer nur andere Leute sieht. Und die haben für ihn dann die Hauptrolle. Also das ist auch so ein Film, wo die Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, wie nähere ich mich dem religiösen Protagonisten.
Ja.
Und der Film wurde sozusagen wohlwollend aufgenommen, soweit ich das weiß, auch unter Muslimen, weil er dieses Dogma der Unabbildbarkeit Mohammeds achtet und den Rest halt relativ, ich würde mal salopp sagen, trocken nachzeichnet, wie es so war.
Mit
auch noch so ein paar Legenden um Mohammed wird verfolgt und versteckt sich in der Höhle und so, also solche Sachen.
Ich finde es interessant.
Es gibt da so eine Legende, das gibt es glaube ich auch im Christentum, da versteckt er sich in der Höhle und dann ist halt eine Spinne, die halt dann ganz schnell weil die Spinne mit Mohammed ist, macht dann ein Spinnennetz vor die Höhle, dann kommen halt die Häscher, um Mohammed zu kriegen und dann sehen sie, oh, da ist ja ein Spinnennetz vor der Höhle, da ist er bestimmt nicht reingegangen.
Genau,
So hat die Kreuzspinne auch ihr Kreuz gekriegt, weil es irgendeine christliche Geschichte auch war, oder?
Interessant. Zurechtgelegt.
Genau.
Also viel mehr würde ich jetzt zu dem Thema auch nicht mehr sagen, letztendlich. Also wir können ja gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich weiß nicht, wie das die Zeit jetzt
ist. Ja, leider habe ich den Film gar nicht gesehen. Ich wünschte jetzt, dass ich ihn gesehen hätte.
Ja.
Gab es denn auch, du hast jetzt gesagt, dass der Film im Prinzip relativ wohlwollend aufgenommen wurde im Ausland. Ja. In Italien war er umstritten.
Ja.
Und was hattest du gesagt? Er hat viele Leute düpiert, aber vermutlich ja auch anscheinend sogar auch die katholische Kirche zum Teil.
Positiv überrascht.
Positiv überrascht.
Absolut.
Beiderseits.
Absolut, absolut.
Gab es denn irgendwie noch weitere Kritik daran, von der du kennst? Oder fanden einfach alle den Film gut?
Nee. Also zum Beispiel Marxisten, einige, oder überhaupt Atheisten, waren dann doch ein bisschen enttäuscht. Die hätten sich von ihm einen sehr viel kritischeren Film vorgestellt. Ja. Und keinen, der so ein bisschen die Person Jesus von Nazareth, ne, als Prediger über Missstände quasi darstellt, sondern tatsächlich sagt, hey Leute, ne, eure Textgrundlage ist wie auch immer.
Würdest du sagen, dass Pasolini heißt er, ne?
Pasolini
letztlich eigentlich eine relativ neutrale Darstellung vorgenommen hat, laut der Quelle des Evangeliums? Also, frage mich gerade für uns als Religionswissenschaftler und für die Religionsgeschichte oder die religionswissenschaftliche Religionsgeschichte oder sowas, ist es ja wichtig, dass wir versuchen, uns jenseits der theologischen Hermeneutiken einen Überblick zu verschaffen über die Historizität einer Person, wenn wir die Möglichkeit haben, was ja natürlich auch Theologen machen oder so, dass wir halt verschiedene Quellen lesen, verschiedene Texte, sei es auf Griechisch, also jetzt wenn wir christliche Figuren nehmen, dann lesen wir natürlich griechische Chroniken und vielleicht auch noch ägyptische oder so etwas.
Ja.
Ich frage mich jetzt, ob er das versucht hat, ganz neutral darzustellen, denn offenbar hat er ihn ja nicht heroisch dargestellt, den Jesus, den aber auch nicht verunglimpft.
Auf keinen Fall.
Ne? Ich würde jetzt, ohne den Film gesehen zu haben, auch wähnen, dass das vielleicht eine Stärke des Films ist, als dass jeder sich dann mit der trockenen Geschichte dieses Films selbst abarbeiten darf. Denn es ist ja anscheinend nicht so wie Brechtsches Theater, wo halt eine klare Message durchgedrückt wird.
Genau. Allein schon an der Form. Ne?
Ja,
genau. Also ich meine, man kann vielleicht auch sagen, dass eben wegen des dokumentarischen Stils eine gewisse ein gewisser Realismus eben durchkommt und man vielleicht daran festmachen kann, dass eben der Film sagt, okay, oder aussagen kann, damit haben wir es zu tun. Ja, das sind die Textfragmente, mit denen wir arbeiten. Und die Kritik, die darüber hinaus entstehen kann, ist dann wirklich dem Zuschauer überlassen.
Mhm.
Ja, also der Film kaut einem das nicht vor.
Ja, das finde ich halt sehr interessant.
Ja, und das ist ein wirklich, also, wie ich persönlich finde, ganz wichtig bei guten Filmen. Ja, dass die einem nicht das irgendwie das Gehirn weich machen vorher, sondern dass die einfach etwas präsentieren und man kann sich selbst darüber Gedanken machen. Das macht gute Filme aus. Und ich denke, das ist tatsächlich ein guter Film. Also
ja, muss ich jetzt, ab jetzt muss ich ihn halt natürlich angucken.
Absolut.
Ja,
habe ich mir gerade aufgeschrieben.
Ihr Zuschauer,
liebe Zuhörer, leider seid ihr keine Zuschauer im Sinne dieses Films, aber leiht euch den in der Videothek aus oder so.
Macht auch gerne selbst Vorschläge über Filme, die wir diskutieren sollen.
Genau, vielleicht stoßt ihr auf irgendeinen Film, ob
absolut
oder tatsächlich irgendwie
vielleicht auch mal einen Film, den wir jetzt den wir eben gerade nicht genannt haben und der vielleicht auch gar nicht so richtig auf der Liste der üblichen Filme drauf ist. Ja, und wenn es dann auch noch so ein Film ist, wie Dimi gerade sagte, der dem Zuschauer selbst überlässt, wie er sich dazu positioniert, dann ist es ja umso interessanter und man kann viel besser diskutieren.
Ja.
Nämlich mal relativ lange mit jemandem gestritten, der behauptete, dass der Film American History X letztlich auch von Nazis gefeiert werden könne, weil am Ende des Films ein schwarzer Junge ja doch den Nazi erschießt oder so. Also der Film lässt auch am Ende offen, wie man sich dann zu der Thematik Neonazis in den USA verhält, ob die recht haben oder nicht.
Na klar.
Und das habe ich natürlich rigoros abgelehnt, aber irgendwie habe ich dann hinterher gedacht, naja, und insofern ist der Film wahrscheinlich gut.
Ja, es kommt immer darauf an, wer als Märtyrer dargestellt wird, ne?
Ja, genau.
Also
ja,
um eine Parallele jetzt vielleicht zwischen dem Film und jetzt dem
Thema. Ja, Jesus ist natürlich der wahre Märtyrer.
Ja.
Wie war das? Was in dem Fall könnten wir den Witz beugen und sagen, was haben Jesus und ein Scharan gemeinsam? Beide sind Märtyrer.
Ein Scharan ist ein Auto.
Ja. Naja, stimmt, hätte ich sagen.
Sehr gut.
Egal.
Ja, ganz schnell.
Okay.
Lasst uns mal zu einem der.
Also vielen Dank, Jimmy.
Ja, danke.
Ja,
also, danke fürs.
Zu einem der Zeitgenossen von Jesus kommen. Zumindest zeitweise waren die Zeitgenossen, wenn man denn. Also,
Stefan ist der Überleitungskönig.
Beste Übergänge
ever. Oder? Ist mir auch gerade eben erst eingefallen. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute oder so?
Nein. Du hast jetzt noch ungefähr 10 Minuten
Zeit. Ja, okay, super. Gut. Gaius Octavius, Capias, später bekannt als Augustus, war ja, also ne, in der Weihnachtsgeschichte und so, als Augustus Kaiser war und so, ließ er das Volk zählen und so weiter. Es war jetzt nicht wortgetreu, aber...
Zu Augusti Zeiten.
Nee.
Ja, die Prophezeiung ging, niemand sollte streiten. So ein Weihnachtsoratorium.
Ja. Siehste. Genau, das heißt also, dass die Person, auf die ich mich jetzt gleich fokussieren möchte, irgendwie tatsächlich ja auch irgendwie dann wieder zu Dimi super passt. Aber bevor er überhaupt zu Augustus wurde, musste er geboren werden. Da fange ich an und auch nochmal, um den Rückgriff auf letzte Folge zu machen. Da hatte ich so einen allgemeinen Ritt durch die Geschichte gemacht zur Herrscherverehrung in der Antike, wobei das beides sehr, sehr weit ausgelegt war von mir. Und möchte jetzt nochmal speziell an der Vita von Augustus bestimmte Merkmale festmachen, die ich erwähnt habe und gleichzeitig aufzeigen, inwiefern das auch relevant für die Herrschaftslegitimation war, um dann in einem dritten Teil, den ich dann in der wiederum nächsten Folge mache, das Ganze zusammenzuführen, auch nochmal mit Quellenbelegen und so weiter nochmal irgendwie, ja, nochmal einmal irgendwie argumentativ darlegen. Also es wird noch einen Abschluss dazu geben. Ich werde mich jetzt vor allem an der Vita von Augustus entlang hangeln und das Ganze quasi nochmal religionspolitisch beim nächsten Mal deuten. Das heißt, ja, das muss jetzt so eine Trilogie werden, einfach weil es ein zu großes Thema ist und wir jetzt einfach zu viele große Themen haben. Und bevor ich hier nochmal eine halbe Stunde rede irgendwie und ihr dann irgendwie zu gelangweilt den Podcast ausmacht, mache ich lieber so kleine Häppchen und hoffe, dass es irgendwie eher Leute anspricht. Ja, ich fange einfach direkt mit dem Zitat an. Wie gesagt, Gaius Octavius wurde 63 vor Christus geboren. Cassius Dio, der 2,5 Jahrhunderte, glaube ich, nach Augustus erst lebte, aber einer seiner quasi Biografen war, schreibt zu seiner Empfängnis und Geburt, da sind wir auch gleich wieder bei religiöser
Mythologie.
Ja, genau, mythologisch erhöhten oder überhöhten Vorgängen quasi oder Mythen. Attias, seiner Mutter, nachdrückliche Erklärung, sie habe das Kind von Apollo empfangen. Denn als sie einmal in einem Tempel schlief, meinte sie, wie sie sagte, mit einer Schlange verkehrt zu haben. Und dies war der Grund, dass sie am Ende der entsprechenden Zeit einen Sohn gebar. Bevor aber dieser das Licht der Welt erblickte, glaubte sie im Traum zu sehen, wie ihr Leib zum Himmel emporgetragen wurde und sich über die ganze Erde hin ausdehnte. Und in der gleichen Nacht dachte Octavius, ihr Ehemann, dass die Sonne über ihrem Schoße aufgegangen sei. Das Kind aber war kaum geboren, als ihm der Senator Nigidius Figulus sogleich die absolute Herrschaft prophezeite. So, das heißt irgendwie, er ist noch gar nicht auf der Welt, aber die Ränke fangen schon an, geschmiedet zu werden. So Apollo, also die Mutter empfängt offensichtlich von Apollo in der Mythologie diesen Sohn. Der Vater stirbt auch kurz nach der Geburt von Octavius. Und das heißt ja, dass er erstmal ohne Vater da ist. Das Gute ist, dass... Ach ja, genau. Attia ist die Nichte Cäsars. Darauf wollte ich gerade hinaus. So.
Ah, ja.
So, Cäsar ist zu der Zeit schon irgendwie als erfolgreicher Feldherr zurückgekehrt und so weiter und fängt an, die Römische Republik auszuhöhlen. Da jetzt im Einzelnen darauf einzugehen, wäre irgendwie müßig, zumal es auch allen bekannt sein sollte aus dem Latein oder Geschichtsunterricht oder so. Aber Fakt ist ja, dass die Römische Republik letztlich mit Cäsar fällt. Ja, mhm. Und auch wenn Caesar da noch nicht so viel draus machen kann, Augustus quasi diese Trümmer aufgreift und daraus quasi ein neues System aufbaut, das man nicht mehr irgendwie so leicht Republik nennen kann. Nun ist Caesar aber gerade erfolgreicher Feldherr, ist wieder in Rom und so weiter. Und da er selbst keinen Sohn hat und seine Tochter selbst im Wochenbett stirbt und er auch keinen quasi Enkel dann bekommt, also keinen männlichen Nachfolger hat, kommt es ihm ganz gelegen, dass der Vater von Octavian stirbt und er diesen einfach adoptiert. Wohlgemerkt noch nicht offiziell. Er nimmt ihn bei sich auf, lässt ihn die üblichen Priesterweihen und philosophischen etc. Schulungen irgendwie durchlaufen, sodass er dann irgendwie als Octavian volljährig ist, zieht er dann bei Caesar ein, also nach so einer Ausbildung und so weiter. So, wie geht's dann weiter? Bla bla bla. Ich wollte ja auf bestimmte Eckpunkte der Vita irgendwie, ich muss noch mal kurz so meine Sachen schauen, bestimmte Eckpunkte der Vita eingehen. Genau. Caesar hat zu seinen Lebzeiten niemals zugegeben, dass er seinen Neffen protegieren würde oder sogar vorhatte, ihn zu adoptieren. Ja, das ist also auch Octavian nicht klar nach eigener Aussage. Er ist selbst eher an Literatur, irgendwie an den weichen Künsten im weitesten irgendwie interessiert, hat nichts mit Kampfesführung und Krieg und so weiter zu tun. So, dann wird sein Onkel ermordet, 44 vor Christus. Das war unerwartet, also für die Familie natürlich unerwartet und so, für Caesar vielleicht nicht und auch für seine Gegner nicht und so. Und dann wird das Testament vorgelesen von Caesar. So, was kommt dabei raus? Könnt ihr euch schon denken?
Ja, protegiert.
Genau. Neffen. Genau, die Reichtümer gehen also zum Teil natürlich der Familie, zum Großteil, aber dem römischen Volk erstmal über. Das heißt, Caesar ist irgendwie auch weiterhin der Gutmütige, der irgendwie zu Unrecht ermordet wurde von den Aufrührern und so weiter. Das ist ja eine Katastrophe. Er war ja voll der nette Altruist und so weiter. Also er überlässt irgendwie dem jubelnden Volk quasi die Reichtümer, so muss man sich das vorstellen. Und er adoptiert mit seinem Tod seinen Neffen und damit irgendwie hat er auch einen legitimen Nachfolger für ein Amt, das noch gar nicht so richtig bekannt ist. Denn wie gesagt, Caesar hat ja die Republik weitestgehend abgeschafft und sich selbst erstmal als Konsul installiert. Das macht also jetzt auch sein Neffe Octavian, der überlegt, dieses Erbe erstmal abzulehnen. Aber das kann er letztlich nicht aufgrund einer Verpflichtung gegenüber, das war in der römischen Welt einfach so, gegenüber den Älteren, ja, auch den Altvorderen und so. Einfach aus einer gewissen auch sittlich moralischen Verpflichtung heraus irgendwie das zu machen und dieses Erbe
anzutreten. Das ist ja Tradition.
Hm? Ja, genau. Eigentlich wollte er, wie gesagt, so ein gemütliches Leben als reicher Spross einer Familie führen, der halt sich mit Philosophie beschäftigt und
das ist auch mein Wunsch.
Genau. Klappt aber nicht so gut. Genau. Also er wird als Alleinerbe eingesetzt und auch der politischen Macht. Das heißt, Caesar installiert hier sowas wie, das waren wir letzte Folge irgendwie bei den Sauts und so, sowas wie eine Monarchie, indem er ihnen auch alle politischen Ämter auf Octavian überträgt. So, das ist sowas passiert zum ersten Mal. Gleichzeitig passiert Folgendes, ich lese nochmal Cassius Dio vor, der natürlich vollkommen, aus einer geschichtsverklärten Perspektive schon schreibt, wie gesagt, über 200 Jahre später, als nämlich Octavius nach dem Antreten des Erbes Rom betrat, umspannte ein großer bunter Regenbogen die ganze Sonne. So griff denn er, der frühe Octavius, damals aber schon Caesar und später Augustus hieß, in die Politik ein und meisterte und lenkte sie kraftvoller als jeder Mann in der Blüte seiner Jahre und klüger als jeder Graukopf. Das heißt, dass Octavian auch tatsächlich nicht mehr auf die Zugeständnisse oder Hilfe von religiösen Führern oder so angewiesen ist, weil er letztlich auch der erste Priester im Staate wird. Ah, ja. Er wird politischer und auch tatsächlich Kriegsherr als erster. So, das heißt irgendwie, er vereint quasi verschiedene Mächte in sich.
Und das
mit dem Antreten des Erbes.
Ah ja, nur mit dem, also qua Erbschaftsannahme.
Genau,
Erbschaftsannahme, genau. Oder gab es da irgendeine religiöse
Institution? Nee. Ja, er hat ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, schon als Jüngling hat er schon eine Priesterausbildung durchlaufen und so. Ja. Und er kann automatisch jetzt als der Pontifex Maximus, das war das höchste Priesteramt, und das ist bis heute ja irgendwie noch, also zumindest namentlich, erhalten im Pontifikat, als quasi größter Brückenbauer zwischen Gegenwelt und diesseitiger Welt irgendwie fungieren. Aber das passiert qua Amt, ja. Mhm, okay. Und da gleichzeitig das Volk aufgrund der quasi Wohltaten, die Caesar für das römische Volk getan und so, diesen vergöttlicht, ja, und auch dieser Regenbogen, von dem ich gerade sprach, der wird eben gedeutet von den Leuten als Omen dafür, dass Caesar in den Himmel aufsteigt, so, und das heißt, dass Caesar also letztlich in die Götterwelt eintritt und damit, weil er ja quasi Octavian adoptierte, bekommt auch gleichzeitig Octavian mit den Ämtern eine gewisse Göttlichkeit.
Hm, so, verstehe.
Das missfällt ihm hingegen als Philosophiegelehrten etc., einfach weil es irgendwie ihm zuwider ist. Er kennt auch die Geschichte, er kennt die Diadochen, er kennt die Hellenisten, die Ptolemäer und so weiter, die alle irgendwie sich selbst göttliche Anleihen schon zu Lebzeiten zugesprochen haben, um sich selbst einfach in so eine Ahnenreihe zu stellen. Das missfällt ihm als für die Antike irgendwie, ja, sag ich, relativ gebildeten Philosophen. Das Problem ist nur, dass die Menschen das einfach irgendwie so annehmen und er sich letztlich dem beugen muss. Und das ist auch das, was ich dann irgendwie in der nächsten Folge nochmal an gewissen Details irgendwie festmacht. Er muss es sogar machen, denn Marc Anton, der ehemalige Feldherr unter Caesar, ist stark enttäuscht, denn er war letztlich immer der zweite Mann neben ihm und wird von dem Erbe gar nicht bedacht. Was passiert? Marc Anton fliegt nach Ägypten, verbündet sich mit Kleopatra, die eh schon lange davon, die eh schon sich länger irgendwie gegen das Römische Reich wendet, weil sie letztlich nur als Kornkammer fungiert und so und irgendwie Tribute etc. ans Römische Reich zahlen muss und das gar nicht so einsieht, weil sie als alte Ägypterin sieht sich als Nachfahrin der Pharaonen, ist faktisch aber relativ machtlos und so und Ägypten wird von so einem Priesterkonsortium regiert und so und die Ptolemäer-Dynastie ist irgendwie von, wie nennt man das, Inzucht und so sowieso total degeneriert, dass sie also irgendwie den Ansprüchen einer Pharaonin oder auch nur Herrscherin gar nicht mehr gerecht werden kann. Kommt ihr also gelegen, Marc Anton sucht sich Verbündete, übersieht natürlich, dass irgendwie die ägyptische Streitmacht nicht so groß ist, sondern die einfach nur so, also letztlich irgendwie Landwirtschaft betreiben und kaum irgendwas anderes.
So wie heute.
Ja, genau. So, aber nach seiner Ankunft und nach dem Beginn der Ränkeschmiede Marc Antons, der einfach irgendwie zu Tode enttäuscht ist und diesen Jüngling, diesen kleinen Philosophen einfach auch nicht ernst nehmen kann als Feldherrn, lässt er sich natürlich so weit von Kleopatra auch von der hellenistischen Sichtweise auf Herrschaftslegitimation überzeugen, dass er sich selbst noch zu Lebzeiten als Inkarnation von Osiris darstellen lässt und auch tatsächlich so auftritt. Einfach nur nach dem Motto irgendwie, das ist etwas, was er Octavian voraus hat. Und Octavian kann dann nur darauf reagieren, indem er das annimmt, was ich eben sagte, und dass er quasi die Nachkommenschaft des vergöttlichten Caesars annimmt und sich selbst, wenn auch nur ganz marginal göttliche Anteile irgendwie auch öffentlich irgendwie die annimmt und Wein für sich entgegennimmt, ja. Und nur so kann er letztlich auch auf einer religionspolitischen Ebene oder auch auf einer volksreligiösen Ebene gegen Marc Anton agieren, der ja mit Osiris einen unglaublich starken und auch in Rom natürlich schon bekannten ägyptischen Gott irgendwie quasi für sich selbst irgendwie beansprucht. Und so, das heißt, wir haben dann auf jeden Fall deswegen ja auch die spätere mythologische Zuschreibung, Apollo und so weiter, hat Octavian gezeugt. Ich merke schon, dass ich ganz schön springen gerade, entschuldigt. Läuft darauf hinaus, dass Octavian mit Agrippa Marc Anton schlägt und damit quasi das griechisch-römische, das europäische Erbe gegen das über das ägyptische siegt. Ja, im Jahr 31, also nur 13 Jahre nach der Ermordung Caesars. Und ja, also damit siegt ideologisch Europa gegen Ägypten, denn im gleichen Schritt nimmt Augustus einfach für das Römische Reich Ägypten ein und schafft damit auch die Könige von Ägypten ab und die pharaonische Dynastie. Und es wird einfach letztlich nur die Kornkammer für die nächsten Jahrhunderte von Rom. Und gleichzeitig gewinnt auch religiös der quasi Kernkult der die 12 olympischen Götter und so weiter, siegen auch hier über die heidnischeren ägyptischen Götter und so weiter. Und letztlich läuft es dann darauf hinaus, dass auch diese Kulte irgendwie wieder im Absteigen begriffen. Das, was ich letztes Mal sagte, irgendwie, ja, dass man über ein paar Jahrhunderte irgendwie auch im italischen Kernland, auch in Kleinasien und so weiter, ägyptische Götter verehrt und so, das wird wieder nach, weil man ganz klar davon ausgeht, dass letztlich die nördlichen Anrainer des Mittelmeers gewonnen haben über die südlichen. So. Ja. Das ist halt ja eine Sichtweise, die sich dann auch irgendwie weiter fortsetzt und so.
Also ein militärischer Sieg ist auch gleichzeitig ein irgendwie ein religiöser Sieg.
Ja, na klar, weil man sich quasi die richtigen Verbündeten gesucht hat. Mhm. So, das ist halt das, was ich dann beim nächsten Mal nochmal irgendwie anhand von 3, 4 Eckpunkten oder Beispielen festmachen will. Das war jetzt nur ein kurzer Abriss oder ein etwas hakeliger Abriss der Vita. Mhm. Ja, also ich hoffe, ihr habt dazu noch irgendeine Frage.
Ich finde das auf jeden Fall immer, also als Kommentar, also ich finde das auch natürlich immer interessant, ne? Wie das, also was das immer für religiöse Implikationen hat. So, das ist ja ein sehr, ich würde sagen, politisches Thema, was du
ja natürlich
angerissen hast, so, ne? Und dass es halt so ergiebig ist, religiös gesehen, für Völker. Das ist wirklich sehr faszinierend. Also ich hatte das gar nicht so sehr im Blick, dass halt, dass halt besonders aufgrund der Darstellung Hollywoods in den 50er Jahren, von Ägypten, ne?
Ja, ja, klar.
Habe ich gar nicht im Blick gehabt, was für eine ja unbedeutende Rolle vielleicht Ägypten doch hatte.
Zu der Zeit auf jeden Fall schon. Das war schon lange irgendwie unbedeutend geworden.
Ein ganzes Land als Kornkammer zu bezeichnen.
Politisch unbedeutend. Politisch natürlich war das geostrategisch vollkommen bedeutend. Das ist
ja klar,
das
genau.
Meine ich ja. Aber das ist also, das geht relativ schnell. Also wenn man irgendwie das Neue, das Alte Reich und so weiter irgendwie die große Zeit einfach unten nimmt und so danach, kommen die Griechen und nehmen das erstmal ein und so, das wird alles irgendwie dann hellenisiert, dann ist der Hellenismus, das ist nochmal eine kurze Blütezeit irgendwie der ägyptischen auch Selbstverwaltung und aber spätestens mit den Römern endet das dann. Und dann, ne?
Zufolge waren wir auch wieder Christen bei Ägypten. Und dann gibt es irgendwann die Muslime.
Genau.
Interessant.
Ja, also ich habe gar keine spezielle Frage, weil ich hier halt staune. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich von dem Thema eigentlich gar keine Kenntnisse habe. Natürlich kommen von einer anderen Seite immer wieder Kenntnisse dazu, als dass ich natürlich in einem Theologiestudium alle möglichen historischen Vorlesungen besucht habe, die aber natürlich nicht so sehr sich auf Rom kaprizieren und auch nicht so sehr, wenn aber auch etwas mehr, auf die griechische Blütezeit sozusagen, sondern immer so ein bisschen mehr aus Palästina heraus gucken.
Klar, ja.
Und beispielsweise wird Flavius Josephus ganz stark rezipiert. Ne? Der steckt natürlich auch in diesem ganzen Schlamassel mit drin, ist sozusagen, kommt ja erst jetzt so aus da, wo wir bei dir aufgehört haben, erst 70 Jahre später, aber natürlich hat er das sozusagen auch alles parat, diese ganzen Verwirrungen. Finde ich wirklich spannend. Und was ich mich frage, aber das kann man wahrscheinlich gar nicht beantworten, was denn so der kleine Mann dazu gedacht haben mag früher. Denn es ist ja natürlich eine extrem starke elitäre Abgrenzung damals und Bildung hat sich nicht durchs ganze Volk hindurchgezogen und die allermeisten Bauern und Handwerker und was es sonst so gab, waren ja eigentlich nur Vasallen für irgendwas Großes, was halt die paar Leute am Hofe da ausgeheckt haben. Und da bin ich halt immer sehr interessiert dran, wie die denn wohl dieses Pantheon wahrgenommen haben mögen. Oder aber, du hattest jetzt gerade gesagt, Osiris war eine in Rom bekannte Gottheit. Ja, und dann, wenn man jetzt so mit dem Mikro auf die Straße geht, sagen wir mal in Neapel, und sagt so, ey, was denkst du denn so über Osiris? Dann würde ich gerne wissen, was der geantwortet hätte, der Mensch, der da antwortet.
Klar. Ja. Also dazu kann man vielleicht nochmal sagen, dass das, also wenn man, ja, das war, würde ich sagen, der erste große Propagandafeldzug der Geschichte, in denen auch gerade das gemeine Volk mit einbezogen wurde. Und zwar haben sich Marc Anton und Octavian über viele Monate und Jahre quasi auch auf der Straße bekriegt mit Pamphleten, die sie gegeneinander oder auch gegen ihre Mitstreiter wie Kleopatra und so weiter lanciert haben. Das heißt, dass man auch damit mit sowas wie Handzettel und so, sowas kam tatsächlich damals auf, irgendwie Graffiti und so sind damals tatsächlich irgendwie Parolen an Wänden, die auch lanciert wurden von einem der beiden Lager, sind zu der Zeit irgendwie ganz groß und so.
Romani Itedom.
Genau. Und kommen auch in der Zeit erst auf. Das heißt irgendwie, man führt sowas wie einen Straßenkampf, weil es darum geht, wie viele Leute man hinter sich irgendwie vereinen kann und so. Weil letztlich beide, also nur schwer legitimiert als Herrscher hätten herrschen können.
Ach so, das heißt, man musste
eine Öffentlichkeitsmaschine reden. Genau, der eine war ein unerfahrener Jüngling, der quasi gerade noch die Schulbank drückte und der andere war zwar ein erfahrener Kriegsherr, aber letztlich durch nichts legitimiert. So, deswegen, es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ja.
Und deswegen hat man sich so einen erbitterten Kampf irgendwie auch mit ziemlich vielen auch persönlichen Schmähungen irgendwo geliefert. Und ja, wenn man irgendwie auch auf die Oper schaut und so, wir haben so ein, durch Liz Taylor und keine Ahnung, Asterix oder so, ein voll positives Bild und so von ihr, aber wenn man sich irgendwie gerade diese Graffiti und so weiter anschaut oder so aus der Zeit oder auch Quellen, die Handzettel etc. Zitieren, wird sie halt als Hure dargestellt und als auch die hässlichste überhaupt, ja, degeneriert durch jahrhundertelange
Hintergrund
und so weiter.
Das wusste ich also nicht.
Und
ich
natürlich
hatte mal in so einem Tümpel gebadet, wo sie auch mal gebadet hat. Ne?
Also
in so einer Oase in Ägypten, da, das heißt halt der Kleopatra-Brunnen. Und da bin ich dann natürlich auch reingesprungen. Ne?
Ja, ja.
Sie hatte halt diese Oase namens Siwa besucht, weil dort nämlich ein Orakel es gab dort ein Orakel, wo auch Alexander mal hingefahren war.
Also war es ein griechisches Orakel.
Ja, ja, genau, ja, war ein griechisches Orakel natürlich. War aber mitten in der Wüste in Ägypten.
Ja.
Und dann ist natürlich auch Kleopatra da hingefahren und hat da gebadet und hat sich an diesem Orakel natürlich die besten Nachrichten abgeholt wahrscheinlich. Mhm. Wenn man der Boss war, dann kriegte man ja immer nur positive Messages.
Ja, meistens, ne?
Ja. Und ja, schade.
Wie hat sich gefühlt?
Ja, ich habe natürlich an Kleopatra von Asterix gedacht und dachte, wow, ey, wir sind eins.
Das ist schön.
Oh Mann,
das ist schön.
Ja, das ist tatsächlich eine rein neuzeitliche Sichtweise irgendwie aus dem 20. Jahrhundert. Ja,
das ist auch eine sexistische Sichtweise.
Ja, na klar. Die auch damit zusammenhängt. Diese
Entwicklung. Also es ist einfach viel schöner, wenn man eine hübsche Kleopatra hat, die mysteriös ist und hübsch ist und promisk, als dass man irgendeine fiese Schreckschraube.
Genau, also, die auch noch dann mitten im Kampf für Tümmel flieht, weil sie sieht, dass es halt nicht gut funktioniert und dann sich lieber zu Hause umbringt, als auf See zu sterben.
Nee, bei mir war mein Bild von Kleopatra ist halt so, sie kommt halt mit der Sphinx an.
Ja, ja, genau.
Ja, so wie bei Asterix. und sagt dann, Zitat, macht euch keine Umstände, ich bin heute inkognito hier.
Ja, super.
Ja, also ich wollte noch, damit können wir es dann vielleicht auch beschließen oder so, wenn du sagen, ich freue mich noch auf deinen dritten Teil, weil ich dann gerne auch nochmal fragen würde, kannst du dir ja merken bis zur nächsten Folge, wie man denn überhaupt jetzt an diese Quellen herankommt. Ich vermute, dass eben durch die Macht Roms auch heutzutage noch sehr viel übrig geblieben ist, woran man sich orientieren kann. Beispielsweise diese Graffiti-Pamphlete, was weiß ich, Tontafeln und alles, was es so gab.
Ja.
Dass man eben beispielsweise diese Propagandamaschinerie, die in Rom stattfand, zwischen den beiden Lagern, dass man die halt überhaupt noch gut nachvollziehen kann. Ne? Denn es kann ja sein, dass es auch schon 500 Jahre vorher in Babylon irgendeine große Propaganda gab, aber die können wir vielleicht einfach nicht mehr nachvollziehen, weil das alles nicht mehr übrig ist, weil das vergammelt ist oder so. Ne? Diese ganzen Tontafeln, die es damals gab, mit den ja noch früheren Schriften, da gab es ja noch nicht mal so ein hebräisches Schriftbild und so, kann man vielleicht einfach, also das ist so bruchstückhaft, dass man einfach gar nichts mehr davon sagen kann. Ne?
Ist vielleicht sozialgeschichtlich auch ganz interessant,
weil
auf einmal ganz andere Akteure zu Wort kommen, ne? Nämlich vielleicht der Otto Normalverbraucher da damals.
Ja, genau, und das ist dann eben die große Frage.
Und einige nicht,
waren dann ja vielleicht doch noch
gewählt. Und eben nicht Senatoren.
Ja, ja, genau.
Die sonst immer in den Dokumenten oder zum Beispiel in der Schulliteratur die Quellen, die in der Schule behandelt werden. Das sind häufig die Quellen eben von Dokumente von Senatoren.
Ja, weil die senatorischen Reden auch immer mitgeschrieben wurden.
Absolut, also
das ist halt irgendwie auch, da hat man aber auch noch viel mehr.
Ja,
das ist klar.
Ja, ich stelle mir das halt so vor wie heutzutage, dass er eben so ein Wahlplakat für einen Kaiser irgendwo hängt und einer malt halt dann so einen Zahn schwarz.
Genau, oder so ein Hitlerbart. Also nicht, dass man den damals schon kannte, aber.
Ja, ja, aber irgendeine Verunglimpfung auf jeden Fall.
Genau.
Muss es auch gegeben haben, sowas in der Richtung.
Der Bart, den gab es wahrscheinlich schon immer und der war immer ein Zeichen für sich lächerlich machen.
Ja, kann gut sein. Deswegen trägt ihn auch keiner von uns.
Richtig.
Ja,
ja. Oder? Ja, okay, gut.
Ja, wir machen ja Audio, wir müssen ja beschreiben,
was
hier stattfindet.
Ja, okay, Schluss.
Gut.
Bis zum nächsten
Mal. Time. Danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Die üblichen Schlussworte könnt ihr bei den letzten Folgen nachhören.
Genau. Und
wir verabschieden uns und hoffen, dass wir uns bald wieder treffen für eine neue Folge. Wir sind auch einiges am Planen.
Genau.
Zumindest ich für meine Person wollte gerne mal Leute einladen, dass wir hier auch so eine Art Interview führen können zu bestimmten Themen. Aber das gestaltet sich sowohl terminlich als auch organisatorisch als auch zuletzt personell etwas schwierig im Moment.
Genau.
Das stattfindende Semester trägt einiges dazu bei, dass die Leute eben keine Zeit haben. Aber bei uns sieht das ja auch nicht anders aus.
Ja.
Und ja.
Wenn ihr jedoch Wünsche habt oder Ideen oder Fragen an eventuelle Gäste oder so, dann meldet euch.
Wenn ihr Gast werden wollt, meldet euch.
Genau.
Wer zuerst kommt, der malt nicht zuerst, aber
Bestimmt auch.
Er malt mit. Irgendwann auf jeden Fall.
Genau. Okay, also auf Wiedersehen, auf Hören, wiederhören ja. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.